Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Böse Miene zum bösen Spiel. Das Parlament tut sich schwer mit der Herausgabe von Bankdaten an die amerikanische Justiz.
This was an exceptionally difficult crisis. Some things could have been done differently. We have learned and we have adapted.
Die Krise war außergewöhnlich. Einige Dinge hätte man anders machen können. Der IWF räumt ein, dass die Sparauflagen für Griechenland zu hart gewesen sind. Doch was bringt's? BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt und mischt auch in der Schweiz spürbar mit. Der Schwerpunkt zu BlackRock im zweiten Teil der Sendung Trend. Am Mikrofon Marcel Jecke. Die USA machen enormen Druck. Sie wollen die Namen von Banken wissen, die 2009 amerikanische Steuerflüchtlinge von der UBS übernommen haben. Sie wollen die Namen von Bankangestellten und die Namen von Treuhändern, die mit Steuerflüchtlingen zu tun hatten. Und sie wollen Bußen verhängen, und zwar schnell. Das Parlament haderte diese Woche mit dieser Lex USA, der Gesetzesänderung, die dazu nötig ist. Es verlangt erneut mehr Informationen. Evelyn Kobler von der Wirtschaftsredaktion, kann sich das Parlament da wirklich Hoffnungen machen?
Anfänglich hatte die Finanzministerin Evelyn Wippe-Schlumpf ja kategorisch ausgeschlossen, dass sie eben weitere Informationen liefern kann, weil sonst der ganze Deal mit den Amerikanern platzen könnte. Inzwischen hat sie aber doch signalisiert, dass sie da weitere Informationen möglicherweise rausrücken will. Es ist die Rede von Eckwerten dieses ganzen Abkommens da, das den Banken angeboten werden soll. Eckwerte, die sie den WAC-Mitgliedern mitgeben will, also den Mitgliedern im Parlament, die in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben drin sitzen, die dieses Geschäft beraten. Es ist auch die Rede, dass sie zum Beispiel das Rechtsgutachten, das Peter V. Kunz angefertigt hat, rausrücken könnte. Was sie da alles preisgeben kann, das ist aber noch völlig offen. Und ob das dann eben auch dem Parlament reicht, ist offen.
Verwirrend bei der Sache war, dass sich die Banken selber unterschiedlich dazu äußerten, wie notwendig dieses Gesetz überhaupt sei. Schaden sich die Banken da nicht gleich selber?
Die Banken tun sich definitiv keinen Gefallen mit dieser ganzen, salopp gesagt, Kakophonie, die sie da veranstalten. Im Grundsatz wäre für alle Banken ein solches Gesetz, wie es jetzt eben auf dem Tisch liegt, die eleganteste Lösung, um dann eben selber für die eigene Bank die Lösung mit den USA aushandeln zu können. Das Problem ist, dass aber nicht alle Banken gleichermaßen auf dieses Gesetz angewiesen sind. Credit Suisse, ZKB zum Beispiel, die verhandeln ja schon lange mit den USA, die sind schon näher an einer Lösung dran, die brauchen das Gesetz weniger dringend als viele andere Banken. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, die Bankiervereinigung spielt eine ziemlich schwache Rolle, macht auch eine ziemlich schlechte Figur. Alain Margelisch zum Beispiel, der Chef dort, der hat gesagt, eine Klage gegen eine Bank, das sei der Tod, quasi absolut hat er das in den Raum gestellt. Ein Bankenanwalt hat dann das später öffentlich korrigiert und gesagt, so absolut stimme das dann also nicht. Er wollte quasi indirekt eben vor allem die Bankkunden beruhigen, dass eine Klage noch nicht der Tod bedeuten soll. Also da gibt es ganz verschiedene unterschiedliche Interessen, die kommen hier eben zum Ausdruck und es ist kein Wunder, ist da das Parlament ziemlich verwirrt.
Laut Raiffeisen-Chef Vinzenz drängt die Finanzmarktaufsicht FINMA darauf, dass sich größere Institute mit den USA einigen sollen, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Haben die Banken somit überhaupt eine Wahl, ob sie mit den USA einen Vergleich anstreben wollen oder nicht?
Grundsätzlich sagt der Bundesrat, es ist freiwillig. Was Pierin Vinzenz wohl gemeint hat, ist, dass eben bei großen Banken, wie das bei der Raiffeisen der Fall ist, dass da wahrscheinlich dann schon Druck von der FINMA komme, da unbedingt dieses Verhandlungsangebot der Amerikaner anzunehmen, um diese Altlast mit den Amerikanern wirklich definitiv vom Tisch zu bekommen. Denn gerade bei großen Banken, da könnte zum Beispiel eine FINMA, die ja die Aufsicht der Banken hat und auch für Stabilität besorgt ist, kaum einfach wegschauen. Also da dürfte es dann schon Druck geben.
Es ist von hohen Bußen die Rede. 30-40% der versteckten Vermögen sollen sie ausmachen. Wie hart würde das die Banken treffen?
Das ist alles rein spekulativ, eben weil man eben auch über die Bußenkonditionen, die Bußenberechnung noch so ziemlich wenig weiß. Bei den Kantonalbanken zum Beispiel, da herrscht der Tenor vor, dass das alle verkraften könnten, auch wenn zum Beispiel ein oder auch zwei Jahresgewinne weg wären, aufgefressen würden durch die Buße, das bringt eine Bank noch nicht um. Also die Kantonalbanken, die haben das mal für sich berechnet. Evelyn Wittmer-Schlumpf hat vor 10 Tagen aber schon gesagt, es könnte einige Banken den Kopf kosten, dass eben die Buße zu hoch sei. Vorstellbar ist da zum Beispiel eine kleine Bank, die auf die Vermögensverwaltung fokussiert ist, eben viel amerikanisches Geld hat und das möglichst noch nach 2009 von der UBS-Kunden übernommen hat. Das wird teuer.
Angenommen, das Gesetz tritt in Kraft, wie schnell kehrt dann wieder Ruhe ein?
Es wäre mal die Drohkulisse eben von Klagen gegen Banken bezüglich Amerika, das wäre mal gebannt. Aber man muss schon sagen, jede Bank einigt sich dann mit den USA, geht in dieses Verfahren rein. Irgendwann kommt bei jeder Bank raus, wie viel Busse sie bezahlen muss. Das gibt jedes Mal eine Schlagzeile. Insofern, die Schlagzeilen würden nicht verschwinden, aber es wäre immerhin eine Lösung mit Amerika in Sicht.
Nächste Woche geht das weiter. Die Auskünfte von Evelyn Kobler.
Trend.
Das Papier ist 51 Seiten lang und liest sich wie ein großes Schuldeingeständnis. Der Internationale Währungsfonds gibt darin zu, beim ersten Rettungspaket für Griechenland grobe Fehler gemacht zu haben. Ungewöhnliche Worte des IWF. Er schießt auch gegen die EU-Partner, mit denen er das Paket vor 3 Jahren geschnürt hatte. Die sind gar nicht amüsiert, Maren Peters.
Der Währungsfonds sagt sorry, aber nicht ganz freiwillig, denn eigentlich wäre das Papier nur für den internen Gebrauch bestimmt gewesen. Doch nachdem das Wall Street Journal daraus zitiert hatte, entschied sich der IWF zur Flucht nach vorn und veröffentlichte es. Die Annahmen über die wirtschaftliche Entwicklung Griechenlands und die Wirkung des 110 Milliarden Euro schweren Rettungspakets seien viel zu optimistisch gewesen, schreiben die IWF-Ökonomen darin. Statt um 5,5% zu wachsen, wie prognostiziert, brach die griechische Wirtschaft um 17% ein und erlebt gerade das 6. Rezessionsjahr in Folge. Ähnlich fatal war die Prognose zur Arbeitslosenrate. Statt auf 15% stieg sie auf 27%. Das sei auch eine Folge der harten Sparauflagen aus Washington, gibt der IWF unumwunden zu. Doch die Kritik endet nicht vor der eigenen Haustür. Auch die europäischen Troika-Partner kriegen ihr Fett ab. Die EU-Kommission und Europäische Zentralbank haben nach Meinung des IWF nicht genug getan, um Reformen auf den Weg zu bringen und damit das Wachstum in Griechenland wieder anzukurbeln. Die Europäer weisen den Vorwurf scharf zurück.
This is plainly wrong and unfounded.
Das sei einfach falsch und entbehre jeglicher Grundlage, sagt Simon O'Connor, der Sprecher von EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn. Auch bei Vorwurf Nummer 2 widerspricht die EU. Der lautet, der Schuldenschnitt für Griechenland sei zu spät gekommen. Die privaten Gläubiger hätten besser schon 2010 auf einen Großteil ihres Geldes verzichten müssen, statt erst im Herbst 2011. Das hätte die Schuldenlast des Landes deutlich gesenkt. Einen früheren Schuldenerlass hätten die EU-Partner aber blockiert, behauptet der IWF. Das stimme überhaupt nicht, widerspricht O'Connor.
We fundamentally disagree.
Der Bericht ignoriere, wie eng die Euro-Länder miteinander vernetzt seien. Ein Schuldenerlass hätte damals das Risiko einer systemischen Ansteckung für andere Euro-Länder mit sich gebracht. Das hätte den Euro insgesamt in Gefahr gebracht. Im Übrigen sei die Kritik wohlfeil. Schließlich sei der Währungsfonds ja auch selbst an den Verhandlungen über das erste Rettungspaket vor 3 Jahren beteiligt gewesen. Der IWF leugnet das gar nicht und gibt zu, dass der damals beispiellos hohe Notkredit für Griechenland nach hausinternen Regeln nie hätte vergeben werden dürfen. Doch diese Regeln wurden angesichts der Notlage kurzerhand über Bord geworfen. Hinterher ist man eben immer schlauer. Beim laufenden Rettungsprogramm für Griechenland seien die wichtigsten Lehren gezogen worden, sagt Sprecher Gary Rice.
The current program in many respects has already internalized the core lessons.
Rice sagte aber auch, die Lage damals sei schwierig und beispiellos gewesen und argumentiert ähnlich wie die Troika-Partner. Wegen der Ansteckungsgefahr für die Eurozone und den Risiken für das Währungssystem. In derselben Situation mit denselben Informationen hätte der IWF heute wohl wieder genauso gehandelt.
In the same situation, with the same information, we would probably have made the same decision today.
An der desolaten Lage Griechenlands ändert das nichts mehr. Die Dinge sind geschehen. Aber langsam scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass allzu rigorose Sparen nichts bringt. In vielen Krisenländern Südeuropas wurden die rigiden Auflagen inzwischen gelockert. Sie haben mehr Zeit für die Umsetzung der Sparprogramme. Grundsätzlich hat die Troika ihre Position aber nicht geändert. Das zeigt sich auch am Beispiel Zypern. Auch da erwartet die Troika trotz harter Sparauflagen schon für 2015 wieder Wirtschaftswachstum. Das ist nach Meinung vieler Ökonomen unrealistisch, wie damals bei Griechenland. Und trotzdem hat die Troika wieder einen Milliardenkredit vergeben.
Maren Peters. Nun zu den Wirtschaftsthemen der Woche.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Klaus Bonanomi.
Europa steckt nach wie vor in einer Rezession fest. Im ersten Quartal schrumpfte die Wirtschaft in den 17 Euro-Staaten um 0,2%. Über das ganze Jahr betrachtet dürfte die Wirtschaft gar um 0,6% schrumpfen, so die Schätzung der Europäischen Zentralbank. Dennoch verzichtet sie derzeit darauf, die Konjunktur anzukurbeln, etwa mit einer weiteren Zinssenkung. Die Schweizer Wirtschaft hingegen dürfte in diesem Jahr um 1 bis 1,5% wachsen, so die neuesten Prognosen verschiedener Ökonomen. Die Exporte stehen unter Druck wegen des starken Frankens und weil die Konjunktur in vielen ausländischen Absatzmärkten schwächelt. Robust ist hingegen die Binnenwirtschaft dank der Zuwanderung und den tiefen Zinsen. Die Schweiz will auf Druck der EU die Steuerprivilegien für Holdinggesellschaften abschaffen. Diese tragen rund 5 Milliarden zu den Steuereinnahmen von Bund und Kantonen bei. Eine ersatzlose Streichung dieser Privilegien wäre aber für Economy Suisse der falsche Weg. Direktor Pascal Gentinetta plädiert für generell tiefere Gewinnsteuern in den Kantonen, auch wenn so Bund und Kantone bis zu 3 Milliarden Franken weniger Steuern einnehmen würden.
Wenn wir keine Reform machen, dann wird es den Staatskassen viel teurer zukommen, weil damit zu rechnen ist, dass ein Teil dieser Unternehmen wegziehen wird, damit verbunden auch Arbeitsplätze. Und deshalb ist es finanzpolitisch absolut zu verantworten, jetzt diese Reform in die Wege zu leiten.
Larry Fink gab diese Woche Einblick in sein Finanzimperium BlackRock.
Trend, Thema.
BlackRock gilt als größter Vermögensverwalter der Welt. Das Vermögen, das ihm anvertraut wurde, beträgt 3.700 Milliarden Franken. Die US-amerikanische Firma investiert rund um den Globus. Larry Fink ist Gründer und oberster Chef von BlackRock. Am Swiss Economic Forum in Interlaken war der große Kongresssaal bis auf den letzten Platz besetzt, als der 59-jährige Amerikaner seine Sicht auf die Welt präsentierte. Barbara Wittmer.
Good morning, my name is Larry Fink and I wear a suit.
Mit seiner einleitenden Bemerkung, er trete heute im Anzug auf, eigentlich würde er aber lieber in Jeans rumlaufen, hatte Larry Fink die Lacher auf seiner Seite. Er gestaltete seinen Auftritt vor den Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmen betont bescheiden. Akkurate Frisur, beiger Anzug. Er wäre auch als Buchhalter durchgegangen. Aber Larry Fink ist Unternehmer. Dank klarer Strategie, Erfahrung und einer guten Nase und wohl auch etwas Glück ist er mit seiner Firma BlackRock innerhalb 25 Jahren zum größten Vermögensverwalter der Welt aufgestiegen.
At BlackRock, I'm proud to say we've always had a model of client focus. That was the critical business foundation when I started the company 25 years ago.
BlackRock habe immer kundenorientiert geschäftet. Das sei die Geschäftsidee seit 25 Jahren. Seit 14 Jahren ist BlackRock ein börsenkotiertes Unternehmen. In dieser Zeit hat der Börsenkurs um 2000% zugelegt.
Being public now for 14 years, the BlackRock shares have gone up 2000%.
Langfristoptik, so lautet das Erfolgsgeheimnis von Larry Fink. Deshalb rät er Investoren, sie sollten nun Aktien kaufen und sich so an aufstrebenden Firmen beteiligen. Das tut er auch mit den Geldern, die seine Firma verwaltet und die zu einem Großteil von Pensionskassen stammen. Früher hätte man noch in festverzinsliche Papiere, in Bonds investieren können. Damals hätte man mit wenig Risiko einen anständigen Ertrag erzielt. Heute seien die Zeiten anders.
But today, with rates being so low and probably will remain lower than we need, it is very difficult for me to understand how investors will make those liabilities or those returns that they need to meet their needs during retirement.
Heute seien die Zinsen tief und sie würden es wohl noch lange bleiben. Jedenfalls ließen sich damit die künftigen Renten nicht finanzieren.
One important issue is the need for patient, long-term investments by companies to create jobs.
Es brauche Geduld. Jetzt müssten Langfristanlagen in Unternehmen fließen, die neue Jobs schaffen. Nur so könne es gelingen, die grassierende Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und die Wirtschaft wieder vorwärts zu bringen.
Job-creating corporate investments involve a willingness to undertake risk. For today, risk creates a possible reward for tomorrow.
Neue Jobs schaffen mit Investitionen in Unternehmen. Dafür braucht es den Willen, heute Risiken einzugehen und so für morgen Werte zu schaffen. Die Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer in Interlaken zeigten sich mehrheitlich beeindruckt.
Das war eine tolle Darstellung, die Perspektive, die er gemalt hat, oder die er weltweit gemalt hat, und seine Position da drin und was er als Rat mitgibt. Einfach faszinierend.
Ich denke, das ist das einzige Richtige. Das ist schon so, wie er gesagt hat, wenn man 20, 30 Jahre Investitionshorizont hat, dann spielen gewisse Krisen in näherer Zukunft keine Rolle.
Il était très prudent dans ses interventions, je trouve. Mais c'était quand même très intéressant, oui.
Es gab aber auch kritische Äußerungen.
Die Frage, die sich für mich gestellt hat, ist mehr, wenn eine Firma derart viele vermögende Gelder zusammen hat, eigentlich über die Firmenbeteiligungen auch, ob das wirklich gut ist, letztlich für die Gesamtökonomie, sollte irgendwo ein Problem sein mit der Firma, dann kann es eine Kettenreaktion geben. Und das andere ist, was geschieht mit all diesen Informationen, die sich dahinter verbergen.
Larry Fink präsentierte sich bei seinem Auftritt am Swiss Economic Forum als erfolgreicher Investor. Dass er ein Riese ist und als größter Vermögensverwalter der Welt die schier unglaubliche Summe von mehr als 3.700 Milliarden Franken verwaltet, war nur am Rande ein Thema. Überhaupt nicht zur Sprache kam die zweite Rolle von BlackRock. Die US-Firma verfügt über großes Expertenwissen in der Analyse von Risiken. Heerscharen von Spezialistinnen und Spezialisten schaffen es in kürzester Zeit, hochkomplexe Investitionen zu durchleuchten und ihren Wert zu errechnen. Im Zuge der Finanzkrise stieg der US-Vermögensverwalter deshalb zum gesuchten Berater auf. Rund um den Globus vertrauen Regierungen auf BlackRocks Analysefähigkeit. So ließ sich beispielsweise auch die Schweizerische Nationalbank bei der Übernahme der giftigen UBS-Hypothekenpapiere von BlackRock beraten. Und inzwischen hat Philipp Hildebrand, der ehemalige Nationalbankpräsident, dort angeheuert. Deshalb liegt die Vermutung auf der Hand, BlackRock weiß mehr als andere Investoren. Wie viel mehr, ist unbekannt, denn die Beratermandate sind nicht immer öffentlich. Kritiker werfen der Investmentfirma deshalb immer wieder vor, es gebe eine ungebührliche Vermischung zwischen dem Beratungsbusiness und dem Anlagegeschäft. Denn wenn Berater und Investoren unter dem gleichen Dach geschäften, dann seien Ziel- und Interessenskonflikte unvermeidlich. Darauf angesprochen, winkt Larry Fink ab. Alle Investoren, ob klein oder groß, würden gleich behandelt. BlackRock sei keine Bank, die mit den Kunden konkurriere. Deshalb gäbe es auch keine solchen Konflikte.
Because we're not a bank, because we don't compete with our clients and we treat every client with the same structure, with the same dignity, we don't have those conflicts.
BlackRock sammelt weltweit Vermögen ein und investiert wiederum in der ganzen Welt, auch in der Schweiz. Und da ist die Investmentfirma in aller Stille zum größten Aktionär von börsenkotierten Unternehmen aufgestiegen. Was tun Schweizer Unternehmen, um diesem mächtigen Investor zu gefallen? Und welche Rolle spielt BlackRock in der Schweiz? Nochmals Barbara Wittmann.
Beispielsweise das Biotechnologieunternehmen Actelion. BlackRock besitzt um die 3% an der Basel-Bieter-Firma, die Medikamente entwickelt und herstellt. Mal liegt der Anteil etwas über der 3%-Marke, mal darunter. Roland Heferli, Mitglied der Geschäftsleitung, steht in regelmäßigem Kontakt mit BlackRock, denn Actelion sucht den Austausch und will dem Investor aus Übersee gefallen.
BlackRock ist ein wichtiger Aktionär, weil BlackRock eine Reputation hat.
BlackRock weiß, wo es sich lohnt zu investieren und wo hohe Erträge winken. Während andere in der Finanzkrise viel Geld verloren haben, hat BlackRock kräftig zugelegt. Meldungen von der Schweizer Börse, dass BlackRock eine meldepflichtige Schwelle, beispielsweise 3% über- oder unterschritten hat, werden deshalb von der Finanzgemeinde mit großem Interesse zur Kenntnis genommen. Denn diese weiß, BlackRock investiert erst dann aktiv eine namhafte Summe in ein Unternehmen, wenn es dieses auf Herz und Nieren geprüft hat. Dabei nimmt sich der Vermögensverwalter viel Zeit und stellt viele Fragen. Erst dann fällt ein Anlageentscheid, sagt Roland Heferli.
Und wenn dieser positiv ausfällt, wenn eben diese Investition über 3% ist, wenn das also für Außenstehende sichtbar ist, dann hat das eine Signalwirkung. BlackRock hat analysiert, BlackRock gefällt die Firma und dann gibt es natürlich andere, die diesem Investitionsentscheid dann nachfolgen.
Es gilt also quasi als Ritterschlag, wenn sich der größte Vermögensverwalter der Welt aktiv an einem Unternehmen beteiligt, sagt Rico von Wies, Finanzprofessor und Spezialist für Anlagefragen an der Universität St. Gallen.
Ganz grundsätzlich ist es ein Qualitätssignal für eine Firma, wenn ein großer, bekannter, in der Vergangenheit auch erfolgreicher Investor einsteigt. Ich denke, eine Firma freut sich grundsätzlich darüber.
BlackRock besitzt Anteile aller wichtigen Schweizer Firmen, aber nicht an allen hält er sogenannte aktive Beteiligungen. Den Großteil seiner Gelder investiert der große Vermögensverwalter nämlich passiv. Passiv anlegen heißt, ein Anleger beteiligt sich an Unternehmen entsprechend ihrer Größe in einem Aktienindex, beispielsweise im Swiss Market Index. Eine große Firma hat dann ein großes Gewicht, eine kleine entsprechend weniger. Eine passive Anlagestrategie passiert mechanistisch, quasi industriell, ohne großen Research-Aufwand, erklärt Rico von Wies von der Universität St. Gallen.
Man investiert einfach zum Beispiel nach der Größe der Firmen, in grosskapitalisierte Firmen mehr, in kleinere Firmen weniger. Der Aufwand dafür ist sehr gering.
Dieses sogenannte passive Investieren ist eine große Spezialität von BlackRock. Die Finanzfirma produziert dabei unter anderem sogenannte Indexfonds. Solche Anlagevehikel folgen dem Geschehen an der Schweizer Börse. Sie entwickeln sich beispielsweise entsprechend dem SMI, dem Swiss Market Index. Dieses Börsenbarometer umfasst alle großen Schweizer Firmen und gilt als repräsentativ für das Geschehen am Aktienmarkt. Käufer solcher Finanzprodukte sind beispielsweise Pensionskassen, die kostengünstig Gelder ihrer Versicherten anlegen wollen. Mit dieser Anlagestrategie bewegt und verdient BlackRock Milliarden. Schlagzeilen produziert der US-Konzern damit aber kaum. Denn dieser Teil des Geschäfts läuft parallel zum Marktgeschehen und verlangt keine aktiven Investitionsentscheide. Schlagzeilen gibt es, wenn der Riese BlackRock als aktiver Investor auftritt und direkt in eine Firma investiert.
Das Signal an die Märkte ist, dass ein bedeutender, erfolgreicher Investor der Meinung ist, diese Firma wird in der Zukunft erfolgreich sein und der Aktienkurs dieser Firma wird steigen.
Sagt Rico von Wies. Lediglich 8% der verwalteten Vermögen investiert BlackRock aktiv. Aber bei einem Volumen von fast 4 Billionen sind das immer noch rund 320 Milliarden. Trotz seiner Marktmacht, der US-Konzern nimmt keinen Einfluss auf die Strategie oder das Tagesgeschäft der ausgewählten Firmen.
BlackRock hat sich in der Vergangenheit nicht dadurch hervorgetan, großen Aktivismus zu betreiben und zu versuchen, Einfluss auf die Firma zu nehmen.
Wenn der Kurs einer Firma nicht gefällt, dann zieht sich BlackRock einfach zurück, beobachtet der St. Gallen Finance-Professor.
BlackRock hat in der Vergangenheit derartige Aktien von Firmen, die ihre Erwartungen nicht erfüllt haben, einfach verkauft. Sie versuchen nicht, die Geschäftsfelder der Firma zu ändern oder eine neue Führung der Firma einzusetzen, sondern BlackRock stimmt mit den Füßen ab und verkauft die Aktien.
Verglichen mit anderen Investoren gäbe es bei BlackRock aber weniger Hüst und Hott, beobachtet Rudolf Huber, Mitglied mehrerer Verwaltungsräte von Firmen mit BlackRock als Aktionär.
Man wirft den institutionellen Anlegern vor, dass sie quartalsorientiert denken und dass sie einsteigen, einen Profit erzielen wollen und wieder verkaufen. Und ich glaube, das macht BlackRock nicht. Die nehmen wirklich Positionen, die sie dann natürlich auch mit einem Anlageziel halten, aber das kann durchaus auch mehrere Jahre sein. Also in dem Sinne würde ich schon sagen, BlackRock ist ein langfristiger Investor.
Actelion trifft sich regelmäßig mit Vertretern des US-Vermögensverwalters. Dabei präsentiert das Biotech-Unternehmen Forschungsergebnisse und Finanzkennzahlen und beantwortet viele Fragen der Analysten. Welche Schlüsse sie daraus ziehen, ob die Präsentation gefallen hat oder nicht und wie viel BlackRock passiv und wie viel aktiv investiert, weiß der Biotechnologiekonzern nicht, sagt Geschäftsleitungsmitglied Roland Häferli.
Diese Informationen hat uns BlackRock nicht zur Verfügung gestellt, hat indes darauf hingewiesen, dass ein größerer Teil des Investments durch den Index bestimmt ist.
Aus den Treffen mit BlackRock weiß Actelion aber zumindest, dass ihr Unternehmen interessiert und dass der Großinvestor mindestens ab und zu auch aktiv investiert und Aktien zukauft. BlackRock geschäftet also nicht immer transparent. Als weltgrößter Vermögensverwalter verfügt der Konzern über unheimlich viele Informationen. Und mit Informationen lässt sich Geld verdienen. Dazu kommt, dass BlackRock dank seiner Marktmacht überproportional viel bewegen kann. Steht dieser große potente Investor vor der Tür, dann macht es sicher mehr Eindruck, als wenn kleine und kleinste Aktionäre kommen. Gleichbehandlung aller Investoren ist deshalb ein heikles Thema. Das sagen Börsianer und Unternehmer aber nur hinter vorgehaltener Hand. Denn niemand will es mit dem reichen Investor verderben.
BlackRock, der heimliche Investor, der Trendschwerpunkt von Barbara Wittmer von der Wirtschaftsredaktion. So viel vom Trend, mehr wieder kommende Woche.
Trend, das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.